Guten Morgen, ihr Lieben. Ich löse das vielleicht noch auf, der Grund, warum der Werner hier vor wollte. 88 Jahre wird unser Werner und die Hälfte seines Lebens geht er mit Jesus. Das ist das, was du sagen wolltest, stimmt's? 44 Jahre hat er ohne Jesus gelebt und 44 Jahre jetzt schon, also Halbzeit. Ich brauche, glaube ich, nicht fragen, welche Hälfte besser war, oder? Und das wollen wir feiern, gemeinsam. Ja, Bärbel hat schon gesagt, die Ereignisse in der vergangenen Woche beschäftigen uns. Ein Tohuwabohu in unserer politischen Landschaft. Der Umgang miteinander ist katastrophal. Anschuldigungen, Verletzungen, Respektlosigkeit. Da weiß man gar nicht, wie man wählen soll. Ne? Wer so mit seinem Gegner umgeht, niedermachen, das kommt nicht. Michael, du bist zu früh. Verrätst meinen Ganzen. Was mir aufgefallen ist bei dem Ganzen, was sich in unserem Land oder wenn man auch weltweit schaut, was sich da so tut, eine Frage oder eine Angst, die die meisten Menschen bewegen, ist, was wird aus meinem Wohlstand? Mir ist völlig egal, wer regiert. Hauptsache, mein Wohlstand bleibt erhalten. Ja. Werden wir uns einschränken müssen? Wird es irgendwie knapper? Was wird aus meinem Wohlstand? Kann ich den Lebensstandard, den ich bisher gelebt hatte, so halten? Kann ich mir das Leben leisten, wie ich es bisher kenne und liebgewonnen habe? Und ich denke, das ist das, was die meisten Menschen rumhertreibt. Bei all den Veränderungen, die nächste Zeit bringen wird, auch durch die Neuwahlen vielleicht und durch die neue Regierung auch in den USA. Wenn wir in den Nahen Osten schauen oder in die Ukraine, alles ist eine spannende Sache, aber eigentlich, letztendlich geht es uns doch um uns. Was wird aus meinem Wohlstand, wie wird es mir weiter, mit meinem Leben weitergehen? Und ich frage euch mal, was meint ihr, worüber hat Jesus, wir sind ja hier in einem Gottesdienst, ne? Worüber hat Jesus mehr gesprochen? Über Gebet oder über Geld und Besitz? Ich muss euch enttäuschen. Alle, die Gebet geschlagen haben, muss ich euch enttäuschen. Jesus hat viel mehr über Geld und Besitz und diese ganzen materiellen Dinge, die uns beeinflussen, gesprochen. Und da möchte ich mit euch heute ein Gleichnis anschauen, wo wahrscheinlich, das gehört wahrscheinlich zu den Hauptaussagen Jesu zu diesem Thema. Das Gleichnis vom reichen Kornbauern oder vom reichen Toren, schreiben auch manche drüber. Jedenfalls finden wir das im Lukas-Evangelium, Kapitel 12. Und da lese ich jetzt ab Vers 16. Er sagte aber ein Gleichnis zu ihnen und sprach: Das Land eines reichen Menschen trug viel ein. Und er überlegte bei sich selbst und sprach: Was soll ich tun? Denn ich habe nicht, wohin ich meine Früchte einsammeln soll. Und er sprach: Dies will ich tun. Ich will meine Scheunen niederreißen und größere bauen und will dahin all mein Korn und meine Güter einsammeln. Und ich will zu meiner Seele sagen: Seele, du hast viele Güter, liegen auf viele Jahre, ruhe aus, iss, trink, sei fröhlich. Gott aber sprach zu ihm: Du Tor, du Tor, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht? Soweit erstmal dieses reine Gleichnis in dem Text, aber ich möchte mal noch ein bisschen zuvor anfangen. Wie kam es eigentlich dazu, dass Jesus dieses Gleichnis, diese Vergleichsgeschichte erzählt? Und da lesen wir im Vers 13, einer aus der Volksmenge aber sprach zu ihm: Lehrer, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teile. Erbstreitigkeiten. Nichts Neues, oder? Scheint es schon immer gegeben zu haben. Erbstreitigkeiten haben schon eine lange Tradition. Es ging um den Nachlass und das führte hier zu Unstimmigkeiten zwischen zwei Geschwistern. Einer aus der Volksmenge, die Jesus nachgefolgt sind, die mit ihm gewesen sind, spricht ihn an, kommt auf Jesus zu, in der Annahme, dass Jesus ein Rechtsexperte ist, ein Rechtsexperte und ihn bei dieser Angelegenheit unterstützen könnte. Dass er seine Bitte aufgreift, er sprach ihn als Lehrer, als Rabbi an, in der Hoffnung, dass er wirklich sein Problem zu seinen Gunsten löst. Und tatsächlich, es ging ihm nicht um das Zwischenmenschliche, dass vielleicht er sich mit seinem Bruder wieder versöhnen könnte, dass es ja im Frieden abgeht, das Ganze. Ja. Nein, es ging ihm um sein gutes Recht. Es ging ihm nicht um Versöhnung. Stattdessen sollte sich dieser Bruder, Jesus sollte ihm sagen, dass er im Unrecht sei und dass er, der Jesus anspricht, sein gutes Recht bekommen soll. Dieser Bruch der brüderlichen Gemeinschaft stand hier gar nicht zur Frage, stand gar nicht im Vordergrund, da hat schon längst stattgefunden, sollte auch nicht wiederhergestellt werden, sondern er pocht auf sein Recht. Mein Anteil am Erbe, das ist mir wichtig. Wahrscheinlich eine Situation, wie wir sie heutzutage auch oftmals erleben. Der Vater, die Eltern sind verstorben, kein eindeutiges Testament hinterlassen. Und hier in diesem Text ist es so, dass es gab ein Erbe, welches beiden Brüdern gleichermaßen gehört. Gemeinschaftlich. Ja, ein gemeinschaftliches Erbe, was ihnen beiden gehört hat. Alles zusammen gehörte beiden. Wenn allerdings es so war, dass einer seinen Anteil haben wollte, dann musste in der damaligen Kultur im Orient, im alten Orient, der ältere Bruder zustimmen, dass wir das aufteilen. Ja? Also es gehörte allen bei, alles gemeinsam, das ganze Anwesen, das Haus und drumherum, der schöne Garten, es gehörte beiden. Aber wenn jetzt einer auf die Idee kommt, wir teilen, wir bringen es unter den Hammer, teilen uns das Geld, dann musste der ältere Bruder, der hatte das Vorrecht, darüber zu bestimmen und musste zustimmen, dass das Ganze geteilt werden konnte. Und dieser hier, er wollte, ich bekomme den Anteil an meinem Erbe und erhoffte sich jetzt Unterstützung durch Jesus. Dass Jesus für ihn eintreibt. Gerechtigkeit ist wichtig, auch in materiellen Dingen, so war seine Motivation. Jesus, hilf mir. Aber wisst ihr, Jesus vorrangiges Anliegen ist allerdings nicht zu entzweien, auch nicht wegen materieller Dinge, sondern eher zu versöhnen. Jesus ist gekommen, um zu versöhnen. Das heißt nicht, dass Jesus Ungerechtigkeit gleichgültig gegenübersteht. Vielfach setzt er sich ja ein für das Recht der Unterdrückten, auch Benachteiligten, tritt ein für die Gerechtigkeit in dieser Welt. Und dennoch antwortet er hier im Vers 14, er aber sprach zu ihm, Mensch, wer hat mich als Richter oder Erbteiler über euch gesetzt? Wie kommt ihr darauf, dass ich für eure Angelegenheit zuständig sein soll? Für euren Streit, für euren Erbstreit, den ihr da habt. Und doch müssen wir wissen, es war in der damaligen Zeit so, dass die Rabbis ja Experten waren im Gesetz des Mose. Und so verbrachten die Rabbis in der damaligen Zeit, in der Zeit Jesu, viel Zeit damit, solche Rechtsstreite zu klären. Sich dafür einzusetzen, und es war also nichts Ungewöhnliches. Und jetzt, so der Meinung von diesem hier, soll Rabbi Jesus doch meinen Fall übernehmen. Er ist sicherlich der beste Rechtsanwalt, den man so bekommen kann. Soll er doch meinen Fall übernehmen. Und ich habe mich gefragt, sind wir nicht auch manchmal in Versuchung, Jesus für unsere Angelegenheiten zu gebrauchen? Manchmal zu missbrauchen vielleicht auch? In der Antwort Jesu schwingt ja ein gewisser Unmut mit. Ein gewisser Unmut. Und bevor er zu diesem Gleichnis kommt, stellt er nochmal klar, was er eigentlich dadurch zum Ausdruck bringen will. Vers 15. Er sprach aber zu ihnen, seht zu und hütet euch vor aller Habsucht. Denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht aus seiner Habe. Unser Herr Jesus nutzt ja gerne mal solche Gelegenheiten, die sich ihm bieten im Gespräch, in der Diskussion, nutzt er gerne mal, um eine Botschaft dann auch weiter zu vermitteln. Und vielleicht hat er sich gedacht, jetzt, wenn ich hier jetzt gerade mal die Gelegenheit habe, dann gebe ich auch eine wichtige Lektion an alle, die mich zuhören, weiter. Hütet euch vor Habsucht, sagt er, denn euer Leben besteht nicht aus diesen materiellen Dingen. Es wird uns vielfach weiß gemacht, in den Medien, in der Werbung und so. Aber Jesus sagt, es besteht nicht, überhaupt nicht aus diesen materiellen Dingen. Besitz und gerade Besitz auch im Überfluss ist ja oftmals mit einer irrationalen Angst verbunden. Einer Angst, irgendwann nicht mehr genug zu haben. Gleich wie viel du Reichtum angehäuft hast, wie viel du besitzt, wie dick dein Polster ist, was du zur Seite geschafft hast, ja, diese nagende Angst drängt dich immer mehr, noch mehr anzuhäufen. Denn wer verrät dir, wann genug ist? Keiner. Keiner sagt, jetzt hast du genug. Du denkst immer, irgendwann werde ich genug haben, aber das ist ein Irrtum. Ja. Man kann nie genug haben, weil diese Unsicherheit im Inneren nie stirbt. Die ist immer da. Und vor diesem Problem dieser unersättlichen Wünsche warnt Jesus seine Zuhörer hier und sagt, dieses eigentliche Leben findet nicht in eurem Überfluss statt. Diese unersättlichen Wünsche werden produziert durch euren Überfluss, aber das eigentliche Leben findet da nicht statt. Und wenn wir mal überlegen, was machen Menschen mit ihrem Überfluss? Überleg mal, was könnte man mit Überfluss alles so machen? Man könnte es verstecken, ja, vergraben, man könnte damit prahlen, schau her, was ich alles habe. Man könnte es auch verprassen, teure Urlaubsreisen oder teure Autos, höheren Lebensstandard. Man könnte auch alle möglichen Versicherungen abschließen, die man so angeboten bekommt, um ein gutes Gefühl zu haben. Aber so oft auf den Gedanken, ich tue etwas von meinem Überfluss abgeben, da kommen recht wenige auf diesen Gedanken. Und wenn ich die Liste hier so anschaue, die ich mir aufgeschrieben habe, man könnte es noch fortsetzen. Ja? Man könnte auch materielle Dinge einsetzen, um Macht zu bekommen. Wird ja auch manchmal gemacht. Ja? Was machst du mit deinem Überfluss? Die wenigsten sagen, ich investiere in das Reich Gottes. Ich investiere in die, die weniger haben, die nichts haben vielleicht. Und auch wir sind aufgefordert zu überlegen, wie gehen wir um mit unserem Überfluss? Und wir alle leben im Überfluss. Was machen wir mit unseren unersättlichen Wünschen? All das, was wir geschenkt bekommen, auch durch unsere Arbeit, durch die Natur, durch Geschenke anderer, was uns zur Verfügung steht. Oder auch wie die Begebenheit hier in unserem Gleichnis, durch eine Erbschaft, die wir vielleicht gemacht haben. Was machen wir damit? Und jetzt kommt Jesus zu diesem eigentlichen Gleichnis. Bei einem Gleichnis, ich sage das immer wieder mal, ist es nicht unbedingt notwendig, dass wir jetzt Vers für Vers bis aufs Kleinste alles Detail analysieren und auswerten, sondern es geht darum, die Gesamtaussage, das, was Jesus vermitteln will, durch das Gleichnis zu erkennen und auch immer wieder im Blick zu behalten, das Augenscheinliche. Und das macht Jesus ja hier klar in den Sätzen davor und in den Sätzen danach, die Verse des Gleichnisses einrahmen. Und doch wollen wir uns jetzt mal so Schritt für Schritt dieses Gleichnis, diese 5 Verse des Gleichnisses anschauen, aber diese Hauptaussage im Blick behalten. Vers 16 nochmal. Er sagte aber ein Gleichnis zu ihnen und sprach, das Land eines reichen Menschen trug viel ein. Das ist so diese erste Aussage, die Jesus macht. Ein Mensch, der schon reich ist, der schon einen großen Besitz hat, ein großes Grundstück. Und dieses Land wirft einen hohen Ertrag ab. Eine gute Ernte. Es hat sich gelohnt. Es war nicht selbstverständlich damals gewesen. Gerade auch nicht in dieser Region. Ja. Es war eher selten und mit viel Arbeit verbunden, mit harter Arbeit. Aber das vielleicht auch noch nebenbei. In einem Gleichnis muss auch nicht alles der Realität entsprechen. Wisst ihr das? Ein Gleichnis zeichnet ein Bild, will eine Aussage unterstützen und muss nicht jetzt eins zu eins der Realität entsprechen. um den Sachverhalt deutlich zu machen. Aber jedem Menschen war klar, wenn es sowas gibt, dann war dieser Mensch ein Glückspilz. Oder frommer ausgedrückt, von Gott gesegnet. Es war ein Geschenk Gottes gewesen. Gottes Wohlwollen lag auf ihm. Es war Gott zu verdanken, mit einer reichlichen Ernte gesegnet zu sein. Doch was macht wohl dieser Mensch hier in unserem Gleichnis mit seinem Überfluss? Vers 17. Und er überlegte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte einsammeln soll. Was mir aufgefallen ist, der Mensch überlegt bei sich selbst. Ja. Er überlegt bei sich selbst, macht vielleicht ein Selbstgespräch so vor sich hin. Doch normalerweise, wer ein bisschen die orientalische Kultur kennt oder sich damit beschäftigt hat, der weiß, bei so Entscheidungen, selbst bei kleineren Entscheidungen, wird eigentlich immer andere Menschen mit einbezogen. Die Familie, Ehepartner, manchmal das ganze Dorf wird einbezogen bei Entscheidungen. Lange Diskussionen gehen denen voraus, der Entscheidungsfindung. Ein Hin und Her wird überlegt, abgewägt. Doch dieser Mensch, ja, macht es nicht. Er fragt sich selbst. Und da habe ich mich gefragt, macht Reichtum vielleicht einsam? Macht Reichtum einsam? Hat er sich zurückgezogen? Oder vielleicht wollte er sich auch in dieser Angelegenheit gar nicht reinsprechen lassen, weil sein Plan schon feststand. Was soll ich machen? Eine große Ernte und nicht ausreichend Lagermöglichkeiten, die wir zur Verfügung stehen. Das war sein Problem gewesen. Das war sein Problem. Das ist eigentlich ein schönes Problem. Ne? Gedanken des Abgebens, des Teilens, Gutes tun, die scheinen weit weg zu sein. Auch das Bewusstsein, dass es ein Geschenk Gottes ist, das war ihm nicht so bewusst oder stand ihm nicht so vor Augen, scheint ihm gefehlt zu haben. Er spricht von meinen Früchten. Wenn ihm klar gewesen wäre, dass alles, auch sein Ertrag, Gott gehört, dann würde er Gott fragen, was soll ich damit machen, oder? Das wäre doch eine logische Frage gewesen und nicht sich selbst. David sagt mal in Psalm 24, des Herrn ist die Erde und ihre Fülle. Alles gehört Gott. Alles. Und das war diesem reichen Menschen nicht bewusst. Und so kommt er zu einer anderen Entscheidung. Und er sprach, dies will ich tun. Ich will meine Scheunen niederreißen und größere bauen und will dahin all mein Korn und meine Güter einsammeln. Das war sein Plan gewesen. Die alten Scheunen niederreißen. Ja, das wird auch Geld kosten, da muss ich investieren. Größer bauen, hat alles seinen Preis, das kostet mich etwas, aber Hauptsache, ich kann meinen Ertrag einsammeln. Mir geht davon nichts verloren, ich möchte noch mehr anhäufen. Und wenn wir mal in unsere Welt so hineinblenden oder das, was uns vielleicht so beschäftigen könnte, manche Kosten, auch heutzutage, übersteigen den Gewinn. Was manche investieren, um noch mehr anzuhäufen, um den Besitz zu vermehren oder das eigene irgendwie zu sichern, übersteigt das, was es eigentlich wert ist. Manchen kostet es die Gesundheit, manchen kostet es die Ehe, manchen die Familie, viel Zeit, schlaflose Nächte. Und wir müssen uns immer fragen, ist es das wert? Ist es das wirklich wert? Was wir aufs Spiel setzen, was es uns kosten wird. Ja. So manches Streben nach Wohlstand kostet einfach zu viel, ihr Lieben. Übrigens hat dieser Mensch ja, wenn er reich war, wahrscheinlich nicht selber gearbeitet. Ja. Die eigentlichen Arbeiter, die eigentliche Arbeit ausgeführt haben, sie werden gar nicht erwähnt. Stattdessen spricht er eigentlich nur von meine Früchte, meine Scheunen, mein Korn, meine Güter. Und am Ende dieser egozentrischen Sicht sagt er, und ich will zu meiner Seele sagen. Ja? Also dieser Mensch ist nur auf sich fokussiert. Nur sich im Blick. Vers 19. Und ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast viele Güter liegen auf viele Jahre. Ruhe aus, iss, trink, sei fröhlich. Widerspricht er mit sich selbst und redet sich eine vermeintliche Sicherheit ein. Er redet sich eine vermeintliche Sicherheit ein. Viele Güter auf viele Jahre. Und dann kommt dieser Satz, der könnte eigentlich, oder den könnt ihr vielleicht im Buch des Predigers aufgeschnappt haben. Prediger 8, Vers 15. Und ich pries die Freude, weil es für den Menschen nichts Besseres unter der Sonne gibt, als zu essen und zu trinken und sich zu freuen. Und dies wird ihn begleiten bei seinen Mühen die Tage seines Lebens hindurch, die Gott ihm unter der Sonne gegeben hat. Nur dem Prediger hier, dem war bewusst, dass die Tage seines Lebens ein Geschenk Gottes sind. Was bei den Menschen, bei dem reichen Kornbauer gar nicht so zum Ausdruck kommt. Nur ausruhen, essen, trinken, fröhlich sein auf viele Jahre. Und ich glaube, das tut keinem Menschen gut, nur so zu leben. Wenn ich meine Pferde anschaue, denen tut das gut. Ja? In der Sonne stehen, ausruhen, fressen, trinken, das reicht für die. Damit sind sie glücklich. Aber ich denke, wir Menschen, die nach Gottes Bild, Ebenbild geschaffen sind, mit Kreativität ausgestattet, ja, Arbeit, schöpferisch, gestalterisch tätig zu sein, das gehört zu unserem Leben dazu. Und wir brauchen das auch, um glücklich zu sein. Der Psalmist bringt mal zum Ausdruck in Psalm 42, Vers 1 und 2, wie eine Hirschkuh lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele nach dir, Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Also der Hirsch, das Tier, lechzt nach Wasser und die Seele des Psalmisten lechzt nach Gott. Was für ein Unterschied, auch zu der Seele des reichen Menschen hier, den wir gerade betrachten. Nur ausruhen, essen, trinken, fröhlich sein. Jedenfalls, dieser reiche Mensch, er meint, jetzt habe ich es geschafft. Jetzt habe ich es geschafft. Jetzt kann mir nichts mehr passieren. Meine Rente ist sicher. Alles in trockenen Tüchern. Und doch plötzlich meldet sich Gott in diesem Gleichnis zu Wort. Gott hat das letzte Wort, ja, wisst ihr. Und er meldet sich jetzt hier im Vers 20 zu Wort. Gott aber sprach zu ihm, du Tor, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? Was für eine Ankündigung, die Gott hier macht, wachrüttelnd und niederschmetternd eigentlich zugleich. Ja. Dein irdisches Leben wird in dieser Nacht ein Ende finden. Du Tor, du Narr, ja, wird er von Gott angesprochen. Er hätte genauso gut fragen können, wie dumm bist du eigentlich? Ja. Wird man heute vielleicht so im Sprachgebrauch sagen. Wie dumm bist du eigentlich? Dein Leben wird noch in dieser Nacht von dir gefordert. Oder wenn man vom Griechischen her das Ganze mal liest, dann heißt es mehr so zurückgefordert. Ja? Da ist auch dieses Bewusstsein drin, dass das Leben nur geschenkt ist. Nicht nur gefordert, also zurückgefordert. Dass alles Gott gehört, seine Seele gehört nicht ihm, sondern Gott. Die Lebzeit, es ist ihm anvertraut. Ja? Für jeden neuen Tag ist ein Geschenk Gottes und da können wir dankbar sein für jeden neuen Tag. Ich habe vor dem Gottesdienst mit Lydia gesprochen, ja, in ihrem Alter. Mir ist dankbar für jeden neuen Tag, den Gott einschenkt. Und nicht nur im Alter, das darf man auch schon in jungen Jahren, weil keiner weiß von uns, wann dieser Tag da ist. Er lebte mit dieser Annahme sein Leben seit trockenen Tüchern. Jetzt habe ich Sicherheit, durch seinen Überfluss sei er abgesichert. Aber Gott macht ihm klar, nichts ist sicher. Nichts ist sicher von all dem. Ja. Du wirst heute Nacht sterben. Und ich habe mich mal so versucht reinzuversetzen. Was würden wir mit diesem Wissen machen, wenn wir das wüssten? Gut, dass uns das niemand vorher verrät. Ne? Ist ja auch ein Gleichnis hier. Wie gesagt, es muss nicht der Realität entsprechen. Aber was würden wir mit so einem Wissen machen? Was wäre uns jetzt noch wichtig? Auf was würden wir jetzt noch achten? Worüber würdest du nachdenken? Gott wirft die Frage auf, was wird aus deinem ganzen Hab und Gut? Aus dem, was du angehäuft hast. Und das fragen sich auch in unserer Zeit viele Menschen. Was wird aus all dem? Gerade auch hier in unserer Umgebung. Was wird aus meinem Haus? Was wird aus meinem schönen Garten? Für all das, was ich mein ganzes Leben lang gearbeitet habe, mich eingesetzt habe. Die Kinder sind weg. Keiner kommt zurück. Ist doch eine reelle Geschichte, oder? Was wird aus dem, was ich hinterlasse? Viel Arbeit, viel Mühe, Herzblut, Entbehrungen. Der Apostel Paulus, er schreibt einmal an Timotheus, die Gottseligkeit mit Genügsamkeit aber ist ein großer Gewinn, denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht, sodass wir auch nichts mit hinausbringen können. Und obwohl uns das allen bewusst ist, eigentlich jedem Menschen bewusst ist, leben wir anders. Denken wir darüber überhaupt nicht nach. Du kannst nichts mitnehmen. Was wird aus dem ganzen Zeug? Was wird aus dem, fragt Gott, was du bereitet hast? Für wen wird es sein? Und die Antwort auf diese Frage, sie bleibt in diesem Gleichnis offen. Sie bleibt offen. Mit dieser Frage endet auch dieses Gleichnis. Und Jesus wendet sich wieder an diesen Bittsteller, an diesen Bruder und auch an alle, die ihm zuhören und sagt, so ist der, für sich Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. Vers 21. Der für sich Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. Eine Lebensweisheit, die Jesus hier weitergibt. Für diesen, der sich an Jesus gewendet hat mit seiner Erbgeschichte, könnte es heißen, selbst wenn du den Streit um deinen Anteil gewinnst, ja, selbst wenn du gewinnst, schau mal über dein irdisches Leben hinaus. Schau mal darüber hinaus. Was willst du, dass andere Menschen vielleicht über dich sagen, nach deinem Ableben? Der Geizhals, der nur auf sich geachtet hat, dem nur sein Wohl wichtig war? Was willst du, dass andere Menschen oder auch dein Bruder über dich sagen? Und da wären wir bei dem, was Jesus auch in der Bergpredigt einmal weitergibt. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motten und Fraß sie zerstören, wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Reich zu sein im Blick auf Gott. Dazu möchte ich euch heute Morgen motivieren. Reich zu sein im Blick auf Gott. Wie kann das aussehen? Indem ich mir Gedanken mache über das alles, was Gott mir anvertraut hat. Dass ich es richtig verwalte. Wir sind als Verwalter eingesetzt. Damit richtig umgehe. Es einsetze vielleicht für das Reich Gottes. Ja, wäre doch mal ein guter Gedanke, oder? Das, was ich habe, einzusetzen für das Reich Gottes, für Menschen, denen es nicht so gut geht, die ich unterstützen kann. Oder auch die Ausbreitung des Evangeliums, Mission, all diese Dinge, die dem Reich Gottes dienen, Gemeinde baue. Wir alle leben im Überfluss und haben mehr, als wir bräuchten, wenn wir ehrlich sind. Wir haben mehr, als wir bräuchten. Ja. Mehr, als was wir auch allein verbrauchen können. Was machen wir damit? Bauen wir uns größere Scheunen? Oder fahren wir dreimal im Jahr in Urlaub? Woran hängt dein Herz? Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Jesus hat nicht gesagt, trachte zuerst nach der besten Rentenversicherung. Woran hängt dein Herz? Und das soll uns, ich merke das schon, diese Atmosphäre, es soll uns kein schlechtes Gewissen machen, weil schlechtes Gewissen bringt uns ja nicht weiter. Aber ich wünsche mir, dass wir am Ende dieses Gottesdienstes mal darüber nachdenken, für was möchte ich gelebt haben? Und ich möchte abschließen mit einem Gleichnis, mit einem eigenen Gleichnis. Ich möchte unser Leben mal vergleichen mit einer Geldmünze. Ja, ist ein bisschen billig, 2 Euro, aber nehmen wir es mal nur als Vergleich. Ja. Unser Leben ist wie diese Geldmünze. Wenn diese Münze dir gehört, dann kannst du mit ihr machen, was du willst. Du kannst sie ausgeben, für was du willst. Aber du kannst genau diese Münze nur einmal ausgeben. Stimmt es? Und jeder von uns hat auch schon mal Geld ausgegeben und sich hinterher darüber geärgert. Also ich schon oft. Und nicht bloß 2 Euro, manchmal waren es größere Summen. Wo ich, ja, ne? Fragt meine Frau. Das Dumme dabei ist, das Geld kommt nicht zurück. Das ist weg. Und unser Leben ist genauso. Gott gibt uns die Freiheit. Du kannst damit machen, was du willst. Keiner zwingt dich zu irgendwas. Du hast diese Freiheit, aber du hast am Ende eben nur ein Leben in dieser Welt. Nicht wie beim Computerspiel, ne? Wo man nochmal nächstes Leben nochmal von vorne anfangen kann, nächster Versuch. Nein, nein. Und die Frage ist, die ich dir stellen will, von was willst du am Ende deines Lebens erzählen können? Von ein paar schönen Dingen, die du gut geleistet hast. Ich will jetzt gar nichts mehr benennen. Ihr wisst alle, was euch da so vor Augen steht. Von was willst du am Ende deines Lebens berichten können? Möchtest du nicht lieber von den Dingen erzählen können, die du mit Gott erlebt hast? Wo er dich gebrauchen konnte? Vielleicht manchmal auch bloß für einen Menschen, aber den du zum Segen sein konntest. Ja. Dinge, die dich reich gemacht haben im Blick auf Gott. Und mit diesen Gedanken möchte ich uns jetzt gerne ins Gebet führen, dass wir uns mal ein paar Augenblicke nehmen und diese Gedanken, diese Frage vor Gott bewegen, reich zu sein im Blick auf Gott. Lasst uns beten.